Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst weiter in dem angefangenen Abschnitt lesen, und zwar jetzt aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 19, die ersten 8 Verse, und dann machen wir einen kleinen Sprung in Vers 15 und von da an zum Ende des Kapitels. Zweites Buch Könige, Kapitel 19. Und es geschah, als der König Hiskia dies hörte, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte Eliakim, der über den Palast gesetzt war, und Schebner, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt, zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und sie sprachen zu ihm: So spricht Hiskia: Das ist ein Tag der Not und der Züchtigung, und ein Tag der Schmach. Denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Vielleicht wird der Herr, dein Gott, all diese Worte des Rabschake hören, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So lege doch Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist. Als nun die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen: So sollt ihr zu eurem Herrn sprechen. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird, und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Wir lesen jetzt weiter ab Vers 15. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubin thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf, O Herr, und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet, und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. Dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Er verachtet dich. Es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. Du hast durch deine Boten den Herrn verhöhnt und gesagt: Mit der Menge meiner Streitwagen bin ich auf die Höhen der Berge gestiegen und auf das äußerste Ende des Libanons. Und ich will seine hohen Zedernbäume abhauen und seine auserlesenen Zypressen und will in seine äußerste Herberge kommen, in den Wald des Lustgartens. Ich habe fremde Wasser gegraben und ausgetrunken und trockne mit meinen Fußsohlen alle Ströme Ägyptens aus. Hast du denn nicht gehört, dass ich dies längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast. Und ihre Einwohner waren machtlos. Sie erschraken und wurden zu Schanden. Sie wurden wie das Gras auf dem Feld und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern und wie Getreide, das versenkt ist, ehe es aufschießt. Ich weiß um deinen Wohnsitz und um dein Aus- und Einziehen und dass du gegen mich tobst. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul, und ich will dich auf dem Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. Und das soll dir zum Zeichen sein. In diesem Jahr werdet ihr Brachwuchs essen und im zweiten Jahr, was von selbst wachsen wird. Im dritten Jahr aber sollt ihr säen und ernten und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und kein Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren, aber in diese Stadt soll er nicht eindringen. Der Herr sagt es. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog fort, und er kehrte heim und blieb in Ninive. Und es geschah, als er im Haus seines Gottes Nisroch anbetete, da erschlugen ihn seine Söhne Adramalech und Sareser mit dem Schwert. Und sie entkamen in das Land Ararat, und sein Sohn Esarhaddon wurde König an seiner Stelle. Soweit das Wort Gottes. Nun, es ist ein langer Abschnitt, aber es dient vor allem dazu, dass wir uns diese Situation vergegenwärtigen und diesen Zusammenhang vergegenwärtigen, in dem hier der Gesandte des Königs Sanheribs, der Rabschake, diese Provokation gegenüber Hiskia aussprach. Wir hatten in den letzten Predigten über Hiskia, die ja nun einige Zeit zurückliegen, vor allem zwei Aspekte herausgearbeitet. Und der eine oder andere mag sich noch erinnern. Zum einen haben wir erfahren, dass Hiskia, als er seine Macht antrat, den Götzendienst abschaffte und den Tempeldienst wieder einsetzte. Und wir haben uns ebenso damit beschäftigt, dass er in diesem Zusammenhang auch das Passafest wieder einsetzte. Nun, dies allein waren schon zwei vortreffliche Dinge, die Hiskia in seinem Land, in dem Südreich, veränderte. Aber es wäre zu schön, wenn nun mit diesen vortrefflichen Taten alle Grundlagen für ein ruhiges und sanftes Auskommen gelegt wären. Nein, wir erfahren in dieser Passage, Gott hatte andere Pläne für Hiskia. Es war nicht so, dass Hiskia von diesem Moment an in Ruhe und in Frieden und in Geborgenheit leben konnte. Ganz nebenbei vielleicht schon der Hinweis darauf. Vielleicht sind wir manchmal geneigt, wenn wir das eine oder andere recht gut hinbekommen haben, davon auszugehen, dass die eine oder andere gute Tat schnell dazu führt, dass nun alles gut gehen muss. Nein, hier in unserem Beispiel lesen wir dafür, dass Gott für Hiskia andere Pläne hatte. Als alles danach aussah, dass Juda und vielleicht auch Israel etwas zur Ruhe kommen könnte, da wurde Sanherib, der König Assyriens, unruhig und trachtete danach, Jerusalem einzunehmen. In der Geschichtsschreibung Sanheribs, also in der außerbiblischen Geschichtsschreibung, da liest man auch von diesem Feldzug gegen Jerusalem. Allerdings etwas anders. Da heißt es, dass Sanherib Jerusalem eingekreist hatte, sodass es sich nicht mehr bewegen konnte. Nun, das hört sich doch im ersten Moment recht gut an, wenn wir ein Buch aufschlagen und darin steht, ein Volk hat das andere umzingelt, bis dass es sich nicht mehr bewegen konnte. Naja, wir denken sehr leicht daran, wie jemand gefesselt am Boden liegt, der sich nicht mehr bewegen kann. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil war, Jerusalem war nicht eingenommen. Es konnte sich schon bewegen, eben innerhalb von vorgegebenen Grenzen. Das ist im Übrigen oft ein Unterschied, ein großer Unterschied zwischen weltlicher Geschichtsschreibung und der Bibel. In der Bibel ist es durchaus so, dass die Schwächen und die Fehler der Könige schonungslos aufgedeckt werden. Fällt uns das auf? Üblicherweise ist es schon so, dass in der weltlichen Geschichtsschreibung Könige immer glorifiziert werden, besser dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Alles, was sie können und was sie tun, wird als ihr Verdienst dargestellt. Wie anders ist hier das Beispiel von unserem Hiskia, der nicht glorifiziert wird und der nicht als einer dargestellt wird, der perfekt ist, der alles kann, der über allem herrscht. Aber nun zurück zu unserer Geschichte. Im Kern, im Grunde war Sanherib daran interessiert, Juda nicht nur zu umzingeln und ein Tribut von Jerusalem zu nehmen, sondern er wollte es auch einnehmen. Aber das gelang ihm nicht. Und auch am Ende dieser Episode hat Assyrien diese Schlacht gegen Gott, den Herrn, verloren. Für Sanherib war es diesmal die letzte Schlacht, die er am Ende mit seinem eigenen Leben bezahlen musste. Alles in allem war dies ein sehr hoher Preis für eine Gotteslästerung. Hiskia selbst hatte, wie seine Vorgänger und wie sein Vater auch versucht, mit extrem hohen Tributzahlungen, das ist so eine Art Steuern, die man abgibt gegen jemanden, der Macht über einen hat. Man nennt dies Tributzahlungen, und mit diesen Tributzahlungen hat Hiskia versucht, nun dieses Unheil abzuwenden. Er ging gar so weit, dass er das Gold aus dem Tempel nahm, das er selbst dort angebracht hatte, um Gott zu verherrlichen. Aber er hatte sehr großes Interesse daran, sein Land vor einem Krieg zu bewahren. Aber damit war der König Assyriens nicht zufrieden. Sanherib hatte genug Geld. Er wollte kein zusätzliches Geld. Was er wollte, war Macht und Demütigung. Erst wenn Juda am Boden liegt, erst wenn der Gott Sanherib alle anderen Götter verdrängt hat, wenn man zu ihm aufschaute und ihn betend seine Macht anerkannte, erst dann hatte er wirklich gesiegt. Das war das, was er eigentlich wollte. Es ging für ihn um Macht. Und es ist, sagen wir es doch einmal, so wie es ist, typisch für Herrscher, die groß werden auf diesem Planeten. Irgendwann wollen sie immer mehr Macht. Irgendwann nagen sie an dem Stuhl Gottes und wollen sich selbst verehren und anbeten lassen. Je mehr jemand Macht bekommt, desto größer wird der Durst und der Hunger nach noch mehr Macht. Wir können dies doch durch die ganze Weltgeschichte beobachten. Machtbesessenheit ist oft eine Folge davon, dass jemand zur Macht bekommt. Aber dann gibt es noch eine zweite Besessenheit, und die hängt ganz eng damit zusammen. Wir können sie, wenn wir es einmal ganz sanft ausdrücken wollen, Götzendienst nennen. Wir können sie aber auch diese Besessenheit nennen, einmal selbst Gott sein zu wollen. Über andere Götter in anderen Ländern zu triumphieren. Herrschen zu können so, dass man eben nicht nur weltliche Macht hatte, sondern dass man Geist und Seele des Volkes auch einnahm. Ganz eng hängen diese beiden zusammen, dass Könige, dass Herrscher immer wieder nach sichtbarer, äußerer Macht streben, aber eben auch nach innerer Macht. Eben auch danach, die Seelen der anderen zu beherrschen, ihre Seelen auf sich auszurichten. Und wenn wir in der Geschichte zurückschauen, dann sehen wir doch immer wieder, dass Eigenliebe, dass Stolz, dass Überheblichkeit und eben diese Machtbesessenheit und dieser Götzendienst so viele Großmächte in den Ruin getrieben hat. In der weltlichen Geschichtsschreibung, da können wir lang danach suchen, wo es Passagen gibt, in denen das Eingreifen Gottes beschrieben wird. Und wenn überhaupt, dann wird es doch meist nur als irgendeine Schwärmerei, als irgendeine Geschichte beschrieben, die eben typisch ist für ein Volk, für die Juden, für eine Region, für einen Kulturbezug, für eine Zeit, in der man irgendeine übersinnliche Macht beschreibt, die dann dort eingreift und vielleicht sogar die Geschichte und die Ereignisse herumwendet. In der Bibel ist es so, dass Gott immer wieder als der souveräne Herrscher beschrieben wird, der sich von keinem noch so mächtigen Menschen beeindrucken lässt, der eingreift, wann und wo er es will, der außerhalb von unserer Vernunft und Logik da eingreift, wo wir es nicht erwarten, aber auch da, wo wir es vielleicht an der einen oder anderen Stelle erhoffen, erdenken und vor allem erbeten. Diese Lektion, wenn wir einmal hierzu in die Bibel schauen und eben nicht in die Literatur drumherum, diese Lektion musste einmal sehr schmerzlich auch Hiob lernen. Irgendwann hat er am Ende seines Lebens zusammengefasst, wer ist, der den Ratschluss Gottes verdunkelt mit seinem Unverstand? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, was mir zu wunderbar ist und ich nicht begreifen kann. Diese Zusammenfassung im Buch Hiob steht am Ende einer Reihe hoher und großer Weisheiten. Wenn wir das Buch Hiob aufschlagen, dann finden wir in vielen Kapiteln Aussagen, denen wir spontan zustimmen würden. Vielen Aussagen hoher Redekunst, die sprachlich sehr schön klingen und gut geredet sind. Und sein Urteil, Hiobs Urteil, war doch am Ende nichts anderes als im Licht Gottes. Aus seiner Perspektive sind wir nicht diejenigen, die ihm Ratschlag geben können. Wir können ihm nichts sagen. Wir können nichts ergänzen dazu, was er tut, was er denkt, wie er handelt. Sein Urteil war letzten Endes zu sagen, das alles war doch wirres Zeug. Hiob selbst hat geredet von Dingen, von denen er keine Ahnung hatte, was ihm zu wunderbar war. Und dennoch klingt vieles wie Weisheit. Erst in der Gegenwart Gottes, versteht Hiob, wie wertlos seine Worte waren. Und genau das ist doch auch die Quintessenz, wenn wir das Handeln Gottes betrachten. Letzten Endes ist es unergründlich. Letzten Endes können wir mit Logik nicht begreifen, wie und wann und wo Gott handelt. Wir sollen es zwar erforschen, wir sollen es auch behalten, wie Gott handelt. Aber in der letzten Tiefe, in der letzten Konsequenz, da können wir es nicht in eine Formel packen und beschreiben. Und auch heute in unserer Geschichte, da finden wir letzten Endes nicht diese Formel. Wir finden nichts in der Art von Hiskia, wo wir sagen könnten, so und so hat Hiskia Gott einen Grund gegeben, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Wir können alleine festhalten, dass Hiskia von vornherein vehement alles auf Gott abgewälzt hat. Wir sehen doch in dieser Geschichte viel mehr Gott handeln als Hiskia. Diesen Mann, der mit seinen zerrissenen Kleidern da sitzt und keine Lösung hat für sein Volk. Und genau das zeichnet den König des Südreichs in dieser Phase seines Lebens aus. Hiskia hatte einiges Gutes getan. Und er hatte seinem Volk eingeschärft und bereits bevor diese Provokationen sind, redet nicht von euch aus. Antwortet nicht. Sicher wusste er nicht genau, was im Detail der Rabschake hier für eine Botschaft überbringen wird. Aber seine Anweisung an das Volk war klar. Redet nicht von euch aus. Finden das im Vers 36. Oder er sagt auch, wenn wir in den Vers 32 einmal schauen, egal was kommt, egal was jetzt passiert, vertraut darauf, dass die Rettung alleine von Gott kommt. Wir lesen noch einmal in dem Kapitel 18 diese zwei Verse. Verse 31 und Vers 32. Das sind die Worte des Rabschake. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hiskia hatte dem Volk vorher gesagt, ja, der Herr wird uns erretten. Und genau das gab hier dem Sanherib Anstoß, dass er seinen Boten, seinen Rabschake aussandte, um zu sagen, hört nicht darauf. Wenn er sagt, dass dieser Gott euch retten wird, hört nicht darauf. Hört nicht darauf, was Hiskia sagen wird. Und dabei, wenn wir einmal genau analysieren, wie dieser Rabschake hier geredet hat, dabei entdecken wir doch, dass der Rabschake alle Elemente der Verführung, der Redekunst und alle Tricks angewendet hat, um das Volk schwach zu machen und von Hiskia wegzulocken. Die Mittel, die der Rabschake hier anwendet, finden wir doch genauso heute auch noch in den Reden sehr vieler hochgestellter Menschen, aber auch im ganz privaten Bereich. Wir wollen darauf gleich im Einzelnen nochmal eingehen. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass wir auch in geistlichen Anfechtungen, auch wenn es für uns persönlich eng wird, oft merken, dass es eben Redekunst ist, dass es eben Tricks sind, dass es Worte sind, auf die sich die Menschen stellen, die uns angreifen. Vor allem dann, wenn sie an unseren Schwachstellen ansetzen, dann versuchen sie besonders geschickt in die Wunden zu greifen. Ich denke immer dabei, wie ähnlich das ist zu der Situation, die Paulus in Epheser 6 beschreibt, als er von der Waffenrüstung Gottes redet und von den Pfeilen, die auf uns geschossen werden. Immer muss ich daran denken, dass diese Pfeile in diesen geistlichen Angriffen eben genauso hübsch eingepackt sind, in Rhetorik oder eben eingepackt sind in Drohung, in massives auf uns Eindringen. Sind das nicht genau die Dinge, die Paulus in Epheser 6 beschreibt? Genauso sind auch diese Pfeile des Rabschake hier auf Hiskia niedergeprasselt. Nehmen wir es grundsätzlich nicht zu leicht und ich will das einfach mal so sagen, was wir hier hören in dieser Rabschake, haben wir es meiner Meinung nach durchaus mit der Meisterklasse psychologischer Verführung zu tun. Wir finden die grundsätzlichen Elemente der psychologischen Verführung. Und wer einmal heute Psychologie studiert oder lernt, wie Psychologie eingesetzt wird, der wird sehr leicht in dieser Rede erkennen, wie viel davon wiederzufinden ist. Und wenn wir heute einmal genau hingucken, wie unsere Politiker reden, wie unsere Lehrer reden, wie unsere Polizisten reden, unsere Anwälte und selbst wie mittlerweile der Metzger uns die Wurst verkauft, wir finden viele dieser Elemente wieder. Lasst uns nun einmal durch diese Techniken gehen, die der Rabschake hier anwendet. Zunächst ist es einmal, ich bin dabei jetzt zuerst einmal in dem Kapitel 38 und möchte einige Aspekte aufgreifen. Zunächst einmal stellt er doch alle Religionen in eine Reihe. Gerade in den Versen 33 bis 35, da redet er davon, dass eben die anderen Götter, dass die Götter der Heidenvölker eben auch nichts auswirken konnten. Alle Religionen sind gleich. Alle gehören in eine Reihe. Alle sind im Grunde doch gleich. Helfen Sie ein bisschen, aber wenn der große, mächtige König kommt, dann helfen Sie doch nicht mehr. Genauso getraut er sich, wenn wir in den Vers 35 einmal reinzuschauen, mit viel Mut direkt Gott anzugreifen. Das erleben wir vielleicht im Alltag nicht so oft, aber hier der Rabschake, er hat doch letzten Endes für Gott selbst nur Spott übrig. Letzten Endes sagt er doch, wie soll es denn dieser Herr Jerusalems schaffen? Wie soll er euch denn aus meiner Hand retten? Ist nicht meine Hand die starke Hand und dieser lächerliche kleine Gott, wie will er euch daraus retten? Er wendet sich hier direkt gegen Gott und spottet und höhnt. Aber weiter, noch einige Elemente. Genauso wendet er sich an das Volk und testet erst einmal grundsätzlich ihre Standhaftigkeit. Üblich war es, und heute ist es auch noch so, es gibt Grundregeln in der Diplomatie. Und diese Grundregeln sehen einfach vor, dass nun einmal Politiker zuerst mit Politikern reden und eben nicht mit dem Volk. Und diese Regel hat hier den Sanherib überhaupt nicht interessiert. Seine Boten haben sofort die Sprache des Volkes genommen und direkt das Volk angesprochen. Das können wir uns so vorstellen, wie wenn George Bush heute alle Medien manipulieren würde und um 20 Uhr statt die Tagesschau George Bush erscheint, der eine Nachricht voller Hohn und Spott gegen unser Land hier im Fernsehen verbreitet. Oder irgendjemand anders. Es hat nichts mit George Bush zu tun, es hat nur etwas damit zu tun, dass ein Politiker sich direkt an das Volk wendet. Wer redet zu uns direkt einmal im Jahr? Der Bundespräsident an Neujahr. Er wendet sich direkt an uns, aber andere Politiker wenden sich in der Regel nicht direkt an das Volk. Damals war es auch nicht üblich, dass man Delegationen sandte, die direkt zu dem Volk geredet haben. Also was wir hier vorliegen haben, ist eine Umgehung der üblichen Regeln und vor allem ein Test der Standhaftigkeit des Volkes. Genauso kommt hier der Rabschake mit im Grunde einer guten Nachricht. Wir haben eben die Verse 31 und 32 gelesen. Diese beiden Verse haben neben dieser Drohung und neben der Verhöhnung der Aussage des Hiskia, hier am Anfang und gerade in Vers 31, doch eine nette Verheißung. Eine Verheißung des Wohlstands und der Ruhe. Hier werden drei Symbole angewendet, die wir sehr wohl kennen, wenn wir in dem Wort Gottes verwurzelt sind. Den Weinstock, den Feigenbaum und das Wasser. Alle drei symbolisieren, wenn du einen Weinberg hast, einen Feigenbaum und genug Wasser, dann hast du genau die Elemente, die du brauchst, um reich, zufrieden, froh und glücklich zu sein. Ja, das nächste, was man dann noch haben konnte, waren viele Kinder. Und dann konnte man sein Weinberg bebauen, konnte sein Feld bestellen, seine Feigen essen und hatte genug sauberes, reines Wasser. Nun, der Weinstock wird ja, das wissen wir alle, durchaus auch auf Israel angewendet. Der Weinstock ist sicher auch ein Symbol und Gott sagt es direkt. Jesaja verkündet einmal Wort für Wort genau diesen Satz in Jesaja 5, in dem er sagt, das Haus Israel, das ist nämlich der Weinberg des Herrn der Herrscher. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Eben nicht ein Weinberg, das Sanherib. Das ist nicht Gottes Lieblingspflanzung. Der Weinberg ist das Haus Israel. Und wenn wir so wollen, dann haben wir in dem Feigenbaum hier auch ein Bild, das hindeutet auf Israel. Ich habe hier mal als Beispiel Hosea 9 genommen, in der Israel als Feigenbaum beschrieben wird. Wo es heißt, wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel, wie eine frühreife Frucht an jungen Feigenbaum, erblicke ich eure Väter. Als sie aber zum Baal Peor kamen, weihten sie sich der Schande und wurden zum Gräuel gleich dem, welchen sie liebten. Interessante Passage, wir wollen darauf nicht eingehen, aber auch hier dieses Bild Reichtums aus dem Feigenbaum, dann eben das Volk, das sich abgewendet hat. Und wenn wir über das Wasser einmal nachdenken, naja, was fällt uns schneller dazu ein, als dass Jesus ganz am Ende dieses Buches sagt, ganz am Ende ist das Wasser tatsächlich ein Thema. Wenn wir hier unten auf die Kanzel schauen, sehen wir zwei Buchstaben. Wenn wir die suchen in der Bibel, dann lesen wir in Offenbarung 21. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, oder ich bin das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Auch hier sagt uns Jesus, er ist das Wasser des Lebens. Er symbolisiert Reinheit. Er ist derjenige, der uns am Leben erhält. Er ist derjenige, der uns Wohlstand gibt. Und diese durchaus bekannte Symbolik, die hat hier der Bote auch aufgegriffen und Israel quasi in seiner Sprache in den Elementen angesprochen, die es versteht. Das war taktisch klug. Das war schlau. Wenn man von Reichtum und von Wohlstand redete, dann war es gut, vom Weinstock, vom Feigenbaum und von dem Wasser zu reden. Die Israeliten wussten, was damit gemeint war. Und sicher, einen Punkt von dem Sanherib, wir haben ihn oft erwähnt, aber in seiner Taktik spielt er auch einen Kern. Er setzt sich letzten Endes mit Gott gleich. Sanherib sagt, alles Gute kommt von mir. Ich gebe euch Ruhe, ich gebe euch Frieden. Wir wissen aber, zumindest aus Jakobus 1, dass alles Gute eben nicht von Sanherib kommt, sondern dass alles Gute von oben herab von dem Herrn kommt. Und letzten Endes in dieser Passage ist es doch so, dass er auch das erste Gebot schon an der Stelle lächerlich macht, indem er die Landgabe von Gott verniedlicht und angreift und sagt, ich gebe euch doch auch ein Land, das genau diese Elemente hat. Genauso wie euer Gott. Wenn wir nochmal ein bisschen tiefer gucken, dann wendet er wie fast alle, die sich irgendwo mit psychologischen Tricks an Menschen wenden, die typischen Anreize für die Menschen an. Zum Beispiel in Vers 23. Probiert doch einfach mal alles aus. Ihr habt es mit den anderen Göttern probiert, ihr habt das gesehen, ihr habt euch auf diese Kraft verlassen. Warum nicht mal mit mir ausprobieren? Das kennen wir doch alle. Manchmal ist das die einfachste Verführung, der einfachste Trick, der uns begegnen kann. Probier es doch einfach mal aus. Vielleicht wirkt es ja, vielleicht ist es ja gut, vielleicht gefällt es dir auch. Dann kannst du es ja behalten, dann gebe ich es dir auch noch. Aber nein, schon das Ausprobieren, das verführt uns zur Sünde. Genauso täuscht er Freundschaft vor. Er schmeichelt sich ein an vielen Stellen und sagt, im Grunde meine ich es ja gut mit euch. Ich bin ja der Gute hier in diesem Spiel. Hiskia erzählt euch irgendeinen Quark, aber ich bin doch der, der Gutes für euch hat. Ich helfe euch, ich bringe euch Segen, ich bringe euch Freude, ich bringe euch Heil. Letzten Endes sagt er doch, ja, bei mir ist Heil und Frieden. Und bis hin dazu, dass er in allen diesen sagt, natürlich muss ich dafür doch hetzen, natürlich muss ich mich doch dafür gegen die anderen wenden, denn das Gute kommt ja nun einmal von mir. Wenn wir genau hingucken, dann hat er sogar genau diese Elemente, dass er Visionen mit den Menschen teilt und sagt, seht, wie es aussehen kann in der Zukunft, so und so könnte es gut sein. Und genau so sind Reden aufgebaut, mit denen Menschen versuchen, andere Menschen zu verführen. Die Art und Weise, wie die Verführung dann einmal tatsächlich später passiert ist, erinnert mich sehr daran, wie Nebukadnezar die jungen Männer von Israels umdrehen wollte. Genau mit diesen Elementen lockte er sie, mit schmeichelnden Argumenten lebten sie in der vornehmsten Umgebung, sie lernten die vornehmste Sprache, sie hatten Bildung, sie hatten Umgang. Sie bekamen die Speiseregeln der Chaldea auferlegt. Sie sollten ausprobieren, was es denn da gab. Und zum Teil zwang er sie und stellte ihnen das Heil der Organisation, das Heil des Staates über alles. Und noch heute, wir brauchen nur in die Gegenwart zu schauen, noch heute ist es doch so, dass wir an vielen Stellen eben mit diesen falschen Tricks angelockt werden. Es ist nicht so, dass heute noch Lehrer in unseren Schulen Kinder anreizen, alles auszuprobieren. Macht's doch einfach mal, ihr werdet sehen, es ist gut. Werft eure Werte über Bord und guckt mal, ob es wirkt. Und was wirkt, ist doch gut. Erleben wir nicht die falsche Friedensbotschaft einer attraktiven jungen Dame, die sich an diesen scheinbar unattraktiven jungen Mann wendet und ihm alles anbietet, was er sich so erträumt? Mit allen Tricks, ich biete dir das Gute. Es ist nicht so, dass wir heutzutage verführt werden, genauso von dieser verlockenden Heilsbotschaft des Geldes, die uns genau vorgaukelt, dass unser Weinstock, unser Feigenbaum, dass das beste Wasser, das wir kaufen können, eben einen Markennamen trägt und in einem tollen Werbespot zu uns kommt. Vertrau darauf, wenn du viel Geld hast, wirst du immer Wasser haben, immer einen Weinstock haben, immer einen Feigenbaum haben. Wer mehr Geld hat, braucht doch nicht mehr zu arbeiten. Probier's doch mal mit diesem neuen Reich, in dem der Gott Mammon herrscht. Manchmal erleben wir aber auch diese anderen Elemente, wo eben mit Druck vorgegangen wird. Wo mit Suggestionen, wo mit Druck auf andere eingegangen wird, dass sie Dinge annehmen können, die sie eigentlich gar nicht annehmen wollen. Indem man sie rauspresst aus ihren Familien, aus ihren Ordnungen, aus ihrer Gemeinde. Man sie rauspresst, daraus Dinge zu tun, die eben aus der Situation geboren werden und nicht fest gewurzelt sind in dem, was sie gelernt haben. Es ist nicht so, dass wir das alle erleben, dass wir manchmal einen Druck verspüren auf der Arbeitsstelle, jetzt Dinge zu tun, die eigentlich unseren Werten widersprechen, nur damit wir unseren Beruf erhalten. Es ist nicht so, dass sich oft ganz schnell Druck aufbaut, der im Grunde nur künstlich gemacht ist und sich gegen uns wendet. Die Liste der Beispiele hier ist endlos. Das, was ich hier herausgegriffen habe, kann immer nur das repräsentieren, was man gegenwärtig sieht. Wo man Dinge sieht, wie mit Verführung ganz gezielt wir weggelenkt werden sollen von Gott. Keiner dieser Punkte ist besonders neu, keiner ist besonders modern. Und wir müssen anerkennen, dass es dies schon auch zu allen Zeiten gab und dass zu allen Zeiten mit psychologischen Tricks gearbeitet wurde. Aber was ist denn die Abwehr nun dafür? Was ist denn dieses ganz einfache Prinzip, wie wir diesen Angriffen begegnen können? Ich will dir die Antwort zunächst zu Beginn einmal geschlossen geben und dann vielleicht auch nochmal aus dem Verhalten des Hiskia begründen, wie er sich denn hier verhalten hat. Die Faustregel zur Abwehr dieser Angriffe ist ganz einfach. Sie heißt, was den Geboten Gottes widerspricht und nicht zu seiner Ehre getan werden kann, das ist Verführung. Und davon müssen wir fliehen. Hiskia hat uns einige Prinzipien hierbei offenbart, die uns helfen, wie wir aus diesen Angriffen herauskommen. Und wir sollten vielleicht dabei zuallererst eins nennen. Und es ist das Beeindruckendste vielleicht an dieser Stelle. Hiskia hat dem Volk eingeschärft, dass es Trost und alle Rettung allein bei Gott erfährt. Und das frühzeitig. Und das bevor die Angriffe kamen. Und der Rabschake greift dies sofort auf und geht sofort darauf los. Er sagt, glaubt nicht, was Hiskia euch sagt. Das hatte er als Grundlage gelegt. Dem Volk war eingeschärft, alle Rettung kommt von Gott. Und das ist ein gutes Prinzip zur Abwehr von Angriffen. Hiskia wusste und hat darauf vertraut, er selbst, und er wollte, dass sein Volk auch darauf vertraut, dass alle Rettung von Gott kommt. Dass alle Rettung gewiss von Gott kommt. Seine Nachricht war, nicht von mir, Hiskia, kommt die Rettung, sondern von Gott kommt hier die Rettung. Bedenken wir einmal, wie schwach hier Juda war. Wir müssen davon ausgehen, dass sie noch nicht einmal diese 2000 Reiter für die Pferde zusammenbekamen, die sie hier angeboten bekommen waren. So finanziell gebeutelt waren sie, so weit unten waren sie. Und dennoch sagt er, die Rettung kommt nicht von mir, die Rettung kommt allein von Gott. Es ist das wichtigste Prinzip, das wir als Ausweg aus Notlagen kennen. Von sich wegschauen, hin auf den rettenden Gott, hin auf den Immanuel Gott lenken. Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs an dieser Stelle einmal in den Heidelberger Katechismus machen. Ganz kleine Frage. Was meint ihr, wie viele Fragen es dauert, bis genau diese Frage im Katechismus beantwortet wird? Ja, die Antwort ist einfach. Es ist exakt eine Frage. Wir finden in der ersten Antwort zur ersten Frage schon die Antwort darauf, dass allein Gott uns erretten und erhalten kann. Im dritten Abschnitt in der ersten Frage, vielleicht die es auswendig gelernt haben, sind jetzt im Geiste durchgegangen und haben sich gefragt, welchen dieser Abschnitte ich jetzt meine. Ich meine diesen Satz, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen und willig bereit, ihm forthin zu leben. Ich bin des ewigen Lebens gewiss und bereit für ihn, fortin für ihn zu leben. Der Heilige Geist versichert mir, dass alles Heil von Gott allein kommt. Man könnte jetzt denken, dass in irgendeiner Weise etwas in unserem Leben dann doch von uns abhängen könnte. Wir müssten dann 48 Fragen weiterblättern und wir wissen, dass die Gewissheit eben allein durch unseren hier in dieser Antwort genannten Bruder Jesus Christus kommt. In Frage 49, da wird uns ganz deutlich bekräftigt. Da heißt es, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns, seine Glieder, auch zu sich nehmen wird. Das ist die Gewissheit unseres Glaubens. Das ist die Gewissheit unseres Heils. Das ist die Gewissheit Hiskias. Nicht ich, der König von Juda, werde euch retten. Nicht ich, der König, habe die Macht, sondern schaut hin auf Gott. Er wird euch bewahren. Wenn wir jemals diesen Begriff Heilsgewissheit oder Heilssicherheit verwenden wollen, dann ist es eben im Blick auf den, der da in den Himmel gegangen ist und vorbereitet für uns. Und der uns zu sich holen wird in den Himmel. Das ist die Gewissheit, mit der wir leben. Das ist die Vorbereitung auf die Angriffe, die da kommen. Das ist die Vorbereitung auf Psychologie, auf Tricks. Und genau deshalb sagt Jesus eben nicht, ich bin ein Weg, ich bin ein gutes Rezept, misch A und B zusammen, dann wird es schon klappen. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Und er sagt noch viel mehr, er sagt, ich bin der Weg. Ich selbst bin der Weg. Er repräsentiert, er ist unsere Gewissheit, die wir haben, bei ihm im Himmel zu sein. Und genau so hat Hiskia sein Volk vorbereitet. Genau so, genau in diesen Gedanken war es geprägt. Festigende Worte, auch unser Studium, auch unsere Lehre, die wir hier verbreiten auf den Kanzeln. Sie dient nicht dazu, euch auf Prediger zu konzentrieren, euch auf die Gemeinde zu konzentrieren, sondern allein darauf, dass wir alles Heil von Jesus selbst erwarten können. Das ist die gute Nachricht. Selbst wenn euer Rabschake euch in eurem Leben eure Schwächen vorhält, euch angreift, euch Alternativen bietet, ihr könnt die Gewissheit haben, dass keines dieser Angebote wert ist, verfolgt zu werden. Es gibt nur eine Gewissheit. Und die ist allein in Jesus Christus. Und wenn wir so wollen, dann hat Hiskia hier auch noch etwas ganz Großes, Richtiges getan. Er hat dem Volk gesagt, antwortet darauf nichts. Rabschake hat sich hier mit Gott selbst angelegt. Wenn wir in Daniel einmal schauen, was die Freunde von Daniel geantwortet haben, als sie angegriffen wurden dafür, dass sie nicht den fremden Gott anbeteten, da haben sie gesagt, du hast dich mit Gott, dem Herrn, angelegt. Es gibt nichts mehr, was wir antworten können. Das war weise. Wenn sich einer mit Gott anlegt, gibt es für uns nichts mehr zu sagen. Die Antwort kommt von Gott. Das ist dann wahres Vertrauen. Nicht alle Angriffe sind direkt Angriffe gegen Gott. Aber manchmal ist es eben so. Manchmal sind es eben Angriffe, die sich direkt gegen unsere göttliche Ordnung wenden. Und dann ist es manchmal besser, einfach den Mund zu halten. Es ist besser, Gott keinen Ratschlag zu geben, sondern so wie Hiskia an dieser Stelle, sich in das Gebet zu wenden. Er hat sich hier an Jesaja gewendet, er hat sich hier direkt in das Gebet begeben, hat von Gott Rettung erbetet und er hat auch diese Rettung erhalten. Im ganz kurzen Abriss hat ja hier in dieser Passage Gott selbst eingegriffen. Wir wollen uns in der nächsten Predigt damit beschäftigen, wie er das genau getan hat, um einmal Gott daraus zu bewundern, wie er hier für sein Volk gehandelt hat. Aber ist es nicht beeindruckend, dass an einem Tag 185.000 Menschen dahin gerafft werden und der König Sanherib genauso stirbt, wie Gott es ihm ankündigt. Er geht nach Hause, wendet sich zu seinen Götzen und endet mit einem Schwert in seinem Rücken, das ihm noch seine eigenen Söhne da reingeschoben haben. Ist nicht beeindruckend, wie Gott hier alles wendet, ohne dass Hiskia einen Finger krumm machen muss. Halten wir noch einmal für heute fest. Bereiten wir uns gut auf die Angriffe des Satans vor. Bereiten wir uns gut darauf vor, dass Pfeile auf uns abgeschossen werden, indem wir uns festigen in dem Wort Gottes, indem wir uns festigen in dem Blick auf ihn selbst. Und denken wir ruhig daran, wenn wir angegriffen werden, wir müssen nicht immer antworten. Wir haben das Recht zu schweigen. Jesus selbst schwieg auch oft. Und denken wir immer daran, dass die Gerechtigkeit Gottes uns angerechnet wurde. Er errettet uns, nicht wir selbst, nicht unser König, nicht jemand, der sichtbar um uns herum lebt. Es ist allein Jesus, der uns errettet. Und denken wir auch daran, dass unser Gebet vom Glauben geprägt sein soll, daran, dass Gott uns erretten wird. Im Vertrauen darauf, dass er alles so regeln wird, dass es uns zum Guten dienen muss. Unser Schild des Glaubens wehrt alle Pfeile des Bösewichts ab. Wir brauchen weder Gegenpsychologie, noch brauchen wir alle Tricks zu kennen, noch brauchen wir Angst davon haben, dass irgendeine Psychologie oder Täuschungstaktik uns überlisten kann. Unser Schild des Glaubens wehrt alle Pfeile ab. Amen.